Vorne sind noch Plätze frei übrigens, also hier sind nur noch Stühle. Die müssen da hinten nicht sitzen irgendwie. Und stehen müssen sie auch nicht. Also da sind auch noch zwei, hier sind noch zwei, drei. Okay. Ja, schönen guten Tag zur sechsten Vorlesung Einführung in die Sprachphilosophie. Wir machen heute angekündigt das letzte Mal den Sprung zur Sprachphilosophie im engeren Sinne. Also, wie wir das angedeutet haben, wir auch versucht, jetzt sozusagen einen sehr breiten historisch-systematischen Überblick zu geben über die Geschichte der Sprachphilosophie und eben auch über die letztendlich paradigmatischen Fragen, die sich immer wieder stellen und letztendlich auch in unterschiedlichen Variationen dann im 20. Jahrhundert wiederholt werden. Auf der anderen Seite hatten wir auch ganz am Anfang ja deutlich gemacht, dass man von Sprachphilosophie tatsächlich jetzt als einer philosophischen Teildisziplin streng genommen erst seit dem 20. Jahrhundert spricht und sprechen kann. Also so gesehen war alles das, was wir bisher gemacht haben, gewissermaßen eine Rückprojektion auf die Geschichte der Philosophie, ausgehend natürlich von einem gewissen, dass dann weil nach dem Linguistik-Turn haben wir jetzt versucht, sagen, philosophische Fragen bezüglich Natur, Wesen, Verfasstheit der Sprache, die zurückzuprojizieren in die Geschichte der Sprachphilosophie und zu gucken, wo sind denn diese Fragen im Einzelnen schon aufgetaucht. Und dabei ist auch deutlich geworden, dass in dem Sinne ja auch die Autoren, die wir behandelt haben, letztendlich Sprache niemals als ein sozusagen genuin eigenes Thema angepackt haben, sondern letztendlich immer über sozusagen Umwege oder eben über erkenntnistheoretische Fragen oder Fragen, sagen, ja, inwiefern jetzt die Sprache überhaupt als Erkenntnismittel geeignet ist, sagen, zu unterschiedlichen Zugängen zur Sprache gekommen sind. Einzige sozusagen Ausnahme, die wir gesehen haben, das wird auch nochmal in anderer Form in dem 20. Jahrhundert wieder auftauchen, war die hermeneutische Sprachkonzeption, wo eben Sprache generell von vornherein sehr viel ganzheitlicher verstanden wird und herausgelöst wird aus dieser rein im Grunde genommen erkenntnistheoretischen Fragestellung. Heute werden wir uns gewissermaßen mit den beiden ja, Gründervätern, wenn man so will, der auch analytischen, sogenannten analytischen Sprachphilosophie auseinandersetzen. Der größte Teil der Vorlesung wird heute zu Gottlob Frege sein und wir werden dann zumindest wahrscheinlich am Ende noch kurz auf Wittgenstein eingehen, das war insbesondere auf den Traktatus, das aber nur sagen angerissen. Wittgenstein wird dann nochmal in Gänze in der nächsten Einheit auch sozusagen eigenständig behandelt werden. Überblick, also zunächst mal dann kurz die Konzeption, der Zusammenhang bei Gottlob Frege zur Sprache und Logik. Gleich vorweggenommen werden auch hier sehen, auch hier wiederum taucht interessanterweise die Sprache wiederum überhaupt nicht als eigenes Problem auf, sondern das wird auch immer wieder deutlich werden, Frege kommt zu sprachtheoretischen, sprachphilosophischen Überlegungen aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich zu sagen, bezüglich oder aufgrund von Fragen, die sich in der Mathematik ergeben und eben aus dem Versuch heraus, die Mathematik letztendlich logisch zu begründen. Ich werde dann eingehen, näher auf diesen sehr bedeutsamen und kurzen Text über Sinn und Bedeutung, die wir dann wieder haben. Und dann eben je nachdem, wie dann die Zeit noch vorhanden ist, wird Matthias noch kurz auf den Traktatus eingehen und mit entstanden. Gut, zunächst mal kurz der Überblick. Also ich will das gar nicht Ihnen viel so zum Leben und Werk von Gottlob Frege sagen. Das Wichtigste habe ich eigentlich schon gesagt, nämlich dass Gottlob Frege kein Philosoph war, auch Philosophie nie studiert hat, sondern wie Sie sehen, von Hause aus Mathematiker gewesen ist, noch eher eine, also eben, er hat Physik und Chemie noch studiert, also eine naturwissenschaftliche Grundausbildung gehabt hat. Er hat auch einzelne philosophische Vorlesungen gehört. Entscheidend ist aber, dass er selbst in der Lehrtätigkeit niemals sozusagen sich zu philosophischen oder sprachphilosophischen Themen geäußert hat. Er hat sich auch niemals zu Fragen der Logik geäußert. Er hat sich auch niemals zu Fragen der Semantik geäußert. Also er hat sein ganzes Leben lang immer ausschließlich mathematische Vorlesungen gehalten. Und ist gewissermaßen zum Vater der analytischen Sprachphilosophie mehr oder weniger wider Willen oder gegen bessere Absicht geworden. Wichtige Schriften, auch die dann, auf die dann auch innerhalb der Philosophie aufmerksam man wurde, das war die sogenannte Begriffsschrift und die sagt bereits im Untertitel, worum es da geht, nämlich Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formensprache des reinen Denkens. Also Begriffsschrift war von vornherein, gilt heute als das eigentlich zweite entscheidende logische Werk nach der aristotelischen ersten Analytik, also wo nochmal tatsächlich jetzt, nachdem mehr oder weniger eigentlich über 2000 Jahre hinweg die aristotelische, die klassische Logik hin auch das Denken und die Logik selbst strukturiert hat, ist es Gottlob Frege, der letztendlich über diese Begriffsschrift wirklich versucht, tatsächlich ein logisches Kalkül aufzustellen, auch da mit dem Ziel, auch nicht als eigenständiges logisches Kalkül, sondern eben mit dem Ziel, die Mathematik logisch zu begründen. Aber all das, was Sie jetzt lernen in der Logik, Einführung und Vorlesung, das heißt also die Junktorenlogik und die Quantorenlogik, das sind sozusagen diese Formalisierung geht letztendlich auf Gottlob Frege zurück, auch wenn seine gesamten Formalisierungszeichen heute komplett vergessen sind. Also wenn Sie es angucken, Sie werden damit nichts anfangen können, hat er eine ganz eigene Nomenklatur entwickelt, die ist gewissermaßen vergessen worden, hat sich niemals durchgesetzt, aber die Konzeption der Junktoren und der Quantoren geht zurück auf Gottlob Frege. Er hat dann eben noch zwei weitere wichtige Werke, eben Grundlagen der Arithmetik gesehen, eine logisch-mathematische Untersuchung mit dem Begriff der Zahl und Grundgesetze der Arithmetik begriffsgeschichtlich abgeleitet. Also klar, von unserem Hintergrund her, es geht hauptsächlich um Mathematik und es geht um Fragen der Arithmetik, sehr umtrieb, also sehr motiviert war sein gesamtes Fragen, eben auch immer schon nach einer Bestimmung des Begriffs der Zahl selbst. Seine sprachphilosophischen Beiträge sind relativ dünn gesehen. Also auch das, und man hier muss man sich auch klar machen, dass Gottlob Frege gewissermaßen retroaktiv, also nachträglich als Gründervater erklärt worden ist, der sprachanalytischen Philosophie, das selber niemals für sich beansprucht. Dann hat sich im Laufe eigentlich erst der Geschichte, als man anfing, innerhalb der analytischen Sprachphilosophie zu überlegen, womit begann das Ganze letztendlich eigentlich, ist man zurückgegangen auf Frege. Auch hier mit einer relativ klaren Abgrenzung zu der sogenannten gesamten Continental Philosophy, also John Searle, einer der berühmtesten Vertreter eben auch in Amerika der analytischen Sprachphilosophie, sagt in seinen Vorlesungen, es war eigentlich erst einmal 2500 Jahre lang nichts in der Philosophie und dann kam Gottlob Frege. Also die Narration, die gegeben wird, ist tatsächlich eben, wie man sagt, es begann letztendlich das philosophische, strenge analytische Denken begann erst mit Gottlob Frege. Und auch das ein bisschen im Hintergrund, wahrscheinlich man zumindest darauf verweisen möchte, dass man doch die deutsche Tradition auch irgendwie zumindest in irgendeiner Form auch berücksichtigt haben möchte. Die wichtigsten Aufsätze zur Sprachphilosophie sind Funktion und Begriff, über Sinn und Bedeutung, den Sie sagen im Reader haben, den wir auch heute ausführlich besprechen werden, über Begriff und Gegenstand und der Gedanke. Also alles drei relativ kurze Aufsätze. Die philosophische Anerkennung kam auch bei Frege sehr, sehr spät letztendlich erst, also erst einfach über die Nennung von Russell und Whitehead von Frege in ihrem Vorwort, der Prinzip der Mathematiker. Es gab auch, und das sagen Kontakte oder eben Einfluss von Frege auf Carnap und die Wiener Greisen, auch auf Wittgenstein, auch kurze Briefwechsel sind sehr bekannt, die aber generell von großem Verständnis auch geprägt sind, und Frege war auch dafür bekannt, dass er in späteren Jahren sehr seltsam und tauzig wurde und also nicht sehr sich eher aus diesem wissenschaftlichen Trip eher zurückgezogen hat. Und im deutschsprachigen Raum ist Frege überhaupt erst in den 50er Jahren tatsächlich bekannt geworden. Gut, vorweg einfach ein paar programmatische Grundannahmen, die Freges an Konzeption zugrunde liegen. Das erste sozusagen programmatische Programm, das er vertritt, ist die Rückführung der Mathematik auf die Logik. Also das ist dann diese ganze Idee, auch der Begriffsschrift, die Idee ist nicht, dass er sagt, wir müssen jetzt eine künstliche Sprache schaffen, ein logisches Kalkül, was in irgendeiner Form strenger ist als die Alltagssprachen, sondern er sagt, wir müssen eigentlich die Mathematik überhaupt erstmal logisch begründen. Von daher ist eben auch die Begriffsschrift, so wie er sie konzipiert, durchaus erstmal zielgerichtet auf eine wissenschaftliche Begründung der Mathematik, eine logische Begründung der Mathematik. Zweiter wichtiger Punkt ist eine ganz klare Abgrenzung von der Psychologie und dem sogenannten Psychologismus. Also ein entscheidender Punkt ist einfach der, dass die logischen Gesetze keine psychologischen Denkgesetze sind. Es geht für Frege immer darum, letztendlich die logischen Gesetze als objektive, universale Gesetze zu formulieren und sie genau sozusagen aus dieser psychologisierenden Beschreibung herauszubekommen. Also logische Gesetze sind keine sozusagen Denkgesetze, psychologische Denkgesetze. Und sozusagen die zweite Abgrenzung, die er versucht, zum sogenannten mathematischen Formalismus. Also er argumentiert, dass Zeichen niemals allein durch ihre sozusagen im Regelgebrauch bestimmt sind, allein durch formalen Regeln. Er sagt auch, jedes Zeichen, wir werden das dann sehen, was das eben auch dann heißt für seine Sprachkonzeption. Er argumentiert, dass jedes Zeichen, das nach eines bestimmten Kalküls verwenden muss, muss auch einen eindeutig zugeordneten Sinn beziehungsweise eben eine eindeutig zugeordnete Bedeutung besitzen. Es reicht nicht zu sagen, ich definiere einfach die formalen Regeln, wie ich diese Zeichen dann manipulieren kann. Sie müssen auch eine zugeschriebene Bedeutung besitzen. Der dritte wichtige Punkt ist dann der, dass er sozusagen ein drittes Reich postuliert. Das hat also mit dem politischen Moment nichts zu tun, und der Ausdruck selber stammt von ihm. Und zwar ein drittes Reich objektiver, aber geistiger Gegenstände. Also da geht es genau sozusagen darum, dass er sagt, es gibt sozusagen zwischen dieser Zweiteilung der Welt, zwischen dem Dualismus der Welt, auf der einen Seite habe ich die subjektiven, psychischen Vorstellungen oder Entitäten, auf der anderen Seite habe ich diesen objektiven materiellen Bereich. Zwischen diesen sozusagen dieser dualistischen Konzeption muss ich letztendlich, und da ist dann auch eine gewisse Anlehnung an den Platonismus, muss ich sowas annehmen wie ein drittes Reich, einen dritten Bereich, wie er das postuliert, objektiver, aber geistiger Gegenstände. Es muss irgendetwas geben, was quasi zwar nur geistig ist, aber was trotzdem nicht in dem Sinne, jetzt im Sinne von subjektiven Vorstellungen, nur mir selbst angehört, sondern eben tatsächlich für alle objektiv nachvollziehbar ist. Er nennt als Beispiel die mathematischen Sätze, also die pythagoreischen Lehrsätze, so argumentiert ihr, die haben objektive Gültigkeit völlig unabhängig davon, ob sie jemand denkt, ob sie jemals jemand denkt, ob sie jemals gedacht worden sind. Diese Form von mathematischen Sätzen beanspruchen für ihn eben genau diese objektive Gültigkeit, sind aber letztendlich geistige Gegenstände, die ich in dieser Form jetzt nicht in irgendeiner Form empirisch auffinden kann, und gehören eben in dieses sogenannte Dritte Reich objektive, aber geistiger Gegenstände. Er geht dann weiter davon aus, sozusagen, dass es gewisse Grundbegriffe oder Grundstrukturen des Denkens gibt, die nicht weiter definiert werden können. Also auch hier geht er davon aus, es gibt bestimmte Begriffe, und das werden wir sehen, das ist genauso was wie Sinn und Bedeutung, das ist Funktion, das ist aber auch Begriff und Gegenstand. Also es gibt gewisses, er nennt das logisch Einfaches, das kann nicht weiter definiert werden. Und er formuliert das so, eine Definition zur Einführung eines Namens für logisch Einfaches ist nicht möglich. Es bleibt dann nichts anderes übrig, als den Leser oder Hörer durch Winke dazu anzuleiten und in Worte das Gemeinte zu verstehen. Also auch hier geht er davon aus, dass zumindest, also man kann das Ganze einführen, es ergibt sich oft sagen, in einem Begründungsversuch, ergibt die Notwendigkeit, bestimmte Entitäten, einen Namen zu versehen, und man kann sie nicht eigentlich einführen im Sinne einer Definition, sondern man muss sich letztendlich darauf verlassen, dass im Laufe der Explikation dann auch deutlich wird, was unter diesen Begriffen letztendlich zu verstehen ist. Und der letzte, sagen wir, für ihn auch wichtige programmatische Punkt ist eben der Konstruktion einer Begriffsschrift, welche eben tatsächlich in der Lage ist, dann die logischen Verhältnisse der Gedanken exakt wiederzugeben. Also auch hier natürlich steht er ganz klar in der Tradition einer sehr einer skeptischen Position gegenüber der Alltagssprache und der natürlichen gesprochenen Sprachen. Also auch hier ist eine Grundeinsicht die, dass die natürlichen gesprochenen Sprachen eigentlich per se mangelhaft sind, letztendlich für die wissenschaftlichen Zwecke oder für genau den Bereich, wo es um wahre Erkenntnis geht, in der Regel leider nicht wirklich geeignet sind. Er sagt dann auch an anderer Stelle, also die Alltagssprachen sind einfach jetzt nicht nur oder im Grunde genommen eigentlich nur sekundär dafür gemacht, jetzt tatsächlich Gedanken exakt auszudrücken, sondern die Alltagssprachen haben vor allem eine pragmatische, eine psychologische Funktion, eine kommunikative Funktion. Sie sind aber gar nicht dafür gemacht, tatsächlich, dass jetzt die Gedanken logisch exakt wiederzugeben. Und aus dieser Verfasstheit auch der Alltagssprachen erwächst dann für ihn gewissermaßen Notwendigkeit, eben eine solche Begriffsschrift zu formulieren oder eben ein logisches Kalkül. Wir hatten das ja auch schon bei Leibniz gesehen, letztendlich ein Programm, was sich sozusagen in der gesamten Sprachphilosophie immer wieder findet. Also die Idee, eine Sprache zu konstruieren, die dann befreit ist, eben auch von den ganzen Mängeln letztendlich der Alltagssprachen und der natürlichen Sprachen. Aber, und das ist der andere entscheidende Punkt, er erkennt natürlich, dass Frege sieht, dass genau eigentlich die Leistungsfähigkeit der Alltagssprachen darin besteht, letztendlich genau darin, dass sie so flexibel sind. Also dieses Uneindeutige und eben die Mehrdeutigkeit und diese ganze Möglichkeit eben auch des Bedeutungswandels, wie wir das sehen in Alltagssprachen, macht sich zwar jetzt für wissenschaftliche Zwecke oder eben für ein Genauigkeitsparadigma relativ ungeeignet, aber es macht sie natürlich jetzt geeignet für sehr viele andere unterschiedliche Zwecke, Mittel und Möglichkeiten. Und er vergleicht auch diese Begriffsschrift letztendlich dann mit einer, also er geht davon aus, er argumentiert, dass sozusagen die Alltagssprachen, die Volkssprachen ähnlich konzipiert sind wie unsere Hände, also aus dem Sinne eines Organs und eben eines Organs, was für sehr viel anderes eben auch geeignet ist. Die Hand kann sehr viel bewerkstelligen, sie ist für sehr viele unterschiedliche Dinge auch geeignet. Aber trotzdem schaffen wir uns eben auch für besondere Zwecke immer künstliche Hände, also Werkzeuge für einen ganz bestimmten Zweck. Und in diesem Sinne versteht er eben auch die Begriffsschrift als eine künstliche Hand, als ein Werkzeug für einen ganz bestimmten Zweck, die letztendlich dann eben als eine Prothese uns an die Hand gegeben wird, um bestimmte Aufgaben letztendlich besser und genauer auszuführen. Gut, gibt es dazu Fragen? Okay, dann steigen wir gleich ein mit dem kurzen Aufsatz über Sinn und Bedeutung, und ich werde auch da nicht den ganzen Text gehen behandeln, zumindest versuchen, auf diese wichtigsten Begriffe und Termini einzugehen und sagen, auch die Ausgangssituation zu skizzieren, sozusagen, mit der sich Frege letztendlich befindet und sozusagen, die ihn dann zu so seinen sprachphilosophischen Überlegungen führt. Was ist die Ausgangsfrage? Die Ausgangsfrage ist relativ merkwürdig, hat erst in erster Linie eigentlich gar nichts jetzt groß mit Sprachphilosophie zu tun, sondern er fragt sich eigentlich nichts anderes, als ob die Identität in solchen Formulierungen, eben Gleichungen wie A ist gleich B oder A ist gleich A, also ob Identität eine Beziehung ist zwischen Gegenständen oder ob sie eine Beziehung ist zwischen Zeichen für Gegenstände. Also was ist eigentlich Identität und was ist mit solchen Identitätssätzen A ist gleich B, A ist gleich A, letztendlich eigentlich gewonnen. Und er kommt zu dem relativ einfachen Ergebnis, dass also ja doch solche Aussagen der Form A ist gleich B offensichtlich einen Erkenntniswert besitzen, nämlich dass sozusagen zwei offen, scheinbar zumindest unterschiedliche Zeichen oder Gegenstände identisch sind, während eben bei Tautologien A ist gleich A offensichtlich kein Erkenntniswert da, aber das A gleich A ist, das wussten wir auch vorher schon. Das heißt also, in der Alltagssprache formuliert so ein Satz zu wissen, wie das Herr Meier ist der gesuchte Bankräuber, also A ist gleich B, A wäre der Herr Meier und B wäre der gesuchte Bankräuber. Das ist gewissermaßen eine Erkenntnis, die unter Umständen am Ende eines sehr langen Untersuchungsprozesses stehen kann, dass ich darauf komme, aha, wir wissen, da ist eine Bank überfallen worden, einer bestimmten Person, die man maskiert, und sagen, nach einer kriminalistischen Untersuchung kommt man dann letztendlich zum Ergebnis, aha, der gesuchte Bankräuber ist die Person Herr Meier. Damit ist dann durchaus tatsächlich ein sogenannter Erkenntniswert eben auch vermittelt, der weit darüber hinausgeht, sozusagen bei einer Aussage, tautologische Aussage in Form eben A ist gleich A. Für Frege ergibt sich nun daraus die Konsequenz, dass Identität keine Beziehung ist zwischen Gegenständen, sondern eine Beziehung zwischen Zeichen für Gegenständen. Denn sonst so argumentiert er, wenn Identitätsaussagen letztendlich dann also nichts anderes ausgesagt ist, als ein Ding mit sich selbst identisch ist. Also zu wissen, dass Herr Meier mit sich selbst identisch ist, das bringt uns nicht wahnsinnig viel, aber zu wissen, dass der Bankräuber, den wir suchen, identisch ist mit der Person Herr Meier, das bringt uns durchaus eine ganze Menge. Also da sagen, ist klar, Identität kann nicht etwas sein, keine Beziehung sein zwischen Gegenständen, sondern muss sich scheinbar darauf beziehen, wie uns diese Gegenstände gegeben sind. Also letztendlich in Form einer, also wie diese Gegenstände uns gegeben sind, die Art und Weise, wie sie bezeichnet werden. Und das führt ihn nun weiter zu sagen, also wenn uns dann diese Zeichen A und B sich eben nicht nur rein der Gestalt nach unterscheiden, und das sozusagen ganz klar für ihn eben auch, dass die Zeichen letztendlich eben einfach willkürlich gewählt sind. Ich kann natürlich jetzt jeden Gegenstand so benennen, wie ich das möchte. In der Form eben sind die Zeichen natürlich willkürlich. Also sagen, wenn die sich eben nicht nur der Gestalt nach unterscheiden, sondern in der Art und Weise, wie sie uns einen bestimmten Gegenstand geben oder wie sie einen bestimmten Gegenstand bezeichnen, dann und nur dann letztendlich hat so eine Aussage A ist gleich B für uns eine Erkenntniswert im Unterschied zu einer reinen Tautologie der Form A ist gleich A. Also die Beschreibung Herr Meier, die gewissermaßen ja eine Kennzeichnung ist um eine bestimmte Person, ich kann auch sagen, der Lehrer Herr So und So oder der Herr Meier, der wohnhaft ist in Wien im 15. Bezirk, also ich kann eine Beschreibung angeben dieser Person. Diese Person, die Art und Weise, die Person, die ich beschreibe, ist identisch mit der Person, die am so und so vielten dort und da eine Bank überfallen hat, zeigt mir eben A und B unterschiedliche Arten oder Weisen angeben, wie dieser Gegenstand, der natürlich der gleiche ist, nämlich Herr Meier, die Person Herr Meier, aber sie gibt uns unterschiedliche Formulierungen, wie das ist. Und das führt nun Frege dazu, dass er sagt, dass wir müssen letztendlich bei Zeichen, er sagt ganz generell Namen, Wortverbindungen, Schriftzeichen, wir müssen unterscheiden von zwei unterschiedlichen Ebenen der Bedeutung. Und er sagt also, Wir müssen unterscheiden, A, außer dem Bezeichneten, was wir die Bedeutung des Zeichens heißen mögen, noch das verbunden zu denken, was den Sinn des Zeichens nennen möchte, worin die Art des Gegebenseins enthalten ist. Also was ist die Bedeutung eines Zeichens? Die Bedeutung eines Zeichens ist für ihn der Gegenstand, für den das Zeichen steht. Also damit vertritt er eine sogenannte referenzielle Bedeutungstheorie. Also was ist die Bedeutung? Die Bedeutung von Herrn Meyer ist die Person, die da steht. Die Bedeutung, dann ist jeweils immer der Gegenstand, der von einem bestimmten Namen, einem bestimmten Zeichen bezeichnet wird. Aber von sozusagen davon zu unterscheiden, ist jeweils eben die Art des Gegebenseins, und das nennt nun Frege den Sinn. Das Sinn, sagen, ist die Art und Weise, wie uns dieser Gegenstand letztendlich gegeben ist. Wichtig ist die Unterscheidung dessen, was man sich klar machen muss, und das ist dann, dass Bedeutung, wie es hier Frege verwendet, letztendlich in anderen Terminologien letztendlich immer den Referenten meint. Während das, was Frege Sinn nennt, ist für uns in der Regel die Bedeutung, und das wiederum, was er Bedeutung nennt, ist in der Regel für uns der Referent. Und sehr häufig werden Sie auch finden in der Fachliteratur, dass eben bei Bedeutung unten dann ein kleines F hingeschrieben wird und bei Sinn ein kleines F hingeschrieben wird, um damit deutlich zu machen, das ist sozusagen jetzt jeweils Bedeutung und Sinn in der Terminologie von Gottlob Frege und nicht von irgendjemand anderem. Was heißt das letztendlich nun, sozusagen konkret, um ein Beispiel zu geben, dann weiter dem auch selber immer wieder bringt? Also die Ausdrücke Morgenstern und Abendstern bezeichnen beide, so sagt Frege, denselben Gegenstand. Beide beziehen sich sozusagen auf den Planeten Venus. Sie unterscheiden sich aber in der Art und Weise, wie sie diesen bezeichnen. Nämlich einmal ist es der Stern, der am hellsten am Morgenhimmel ist, und einmal ist es der Stern, der am hellsten am Abendhimmel erscheint. Also Morgenstern und Abendstern beziehen sich auf die Art des Gegebenseins dieses Gegenstandes. Der Gegenstand ist immer der gleiche, ist immer der Planet Venus, aber einmal ist eben der hellste Himmelskörper am Abendfirmament und einmal ist es der hellste Himmelskörper am Morgenfirmament. Gut, gibt es dazu Fragen? Ja?
Das merkt man mal, dass die Luft
Also Bedeutung, er macht einfach Unterscheidung, er sagt, wir müssen unterscheiden zwischen Sinn und Bedeutung bei einem Zeichen oder eben bei der Wortverbindung Schriftzeichen. Wir werden dann später sehen, was das für Sätze heißt, weil es geht ihm erstmal konkret eigentlich nur um Namen, wenn man so will. Also er spricht eben auch von dem Sinn und Bedeutung eines Eigennamens. Also die Bedeutung ist immer der Gegenstand, für den sozusagen das Zeichen steht. Und die Sinn ist die Art und Weise des Gegebenseins. Also Gegenstand ist hier sozusagen der bezeichnende Gegenstand. Morgenstern, Abendstern bezeichnen, bedeuten jeweils den Planeten Venus. Aber sie unterscheiden in der Art und Weise, wie sie sozusagen wie sie auf diesen Gegenstand referieren. Und wenn wir hören Morgenstern, wissen wir müssen gucken nach dem hellsten Himmelskörper am Morgen. Wenn wir hören Abendstern, heißt es, wir müssen gucken nach dem hellsten Himmelskörper am Abend. Wenn wir aber irgendwann darauf kommen, dass nämlich Abendstern und Morgenstern identisch sind, das ist gewissermaßen ein naturwissenschaftliches empirisches Ergebnis. Irgendwann kamen die Astronomen drauf zu sehen, aha, das, was wir nämlich Morgenstern nennen, das, was wir Abendstern nennen, sind die zwei unterschiedliche Gegenstände, so ein Ei und derselbe. Es ist dann ein Erkenntnisgewinn vollzogen und man kommt eben dann darauf zu sehen, aha, also sagen, Erkenntnissätze dieser Form haben durchaus Sätze dieser Form haben durchaus einen Erkenntniswert, weil ich eben gesehen habe, dass es dann offensichtlich zwei Erscheinungsweisen einen denselben Gegenstand bezeichnen, aber eben ihrer einer unterschiedlichen Art und Weise, wie der Gegenstand gegeben ist.
Ja? Bekräftigt ist ja mit dem Beispiel mit der Sonne, dass hier irgendwann noch, also der größte Fortschritt stützt sich von der Astronomie besteht darin, dass wir, also der erste große Fortschritt, dass wir unterscheiden können, dass es immer dieselbe Sonne ist, die aufgeht. Und nicht immer eine andere.
Ja, wobei, also Da würden wir wahrscheinlich, also das wird die Art und Weise des Gebenseins, das glaube ich, darauf würde sich Frege nicht beziehen wollen. Also der Witz ist natürlich schon der, dass beim Morgenstern und Abendstern es tatsächlich sich um zwei unterschiedliche Beschreibungen handelt. Also beim Morgenstern ist es eben wirklich konkret der hellste Himmelskörper, den man sieht, direkt wenn sozusagen der Morgen sozusagen die erste Dämmerung, sozusagen die Morgendämmerung sich vollzieht, dann sehen wir die Venus sozusagen als hellsten Himmelskörper. Umgekehrt am Abend sehen wir sie eben auch wiederum. Und da eben darauf zu kommen, dass diese zwei unterschiedlichen Erscheinungen tatsächlich phänomenal auf denselben Gegenstand sich beziehen, das liegt es eben nahe, dann zu sagen, okay, ich muss unterscheiden, was sie nun bedeutet. Ja.
Ja, weil ich könnte das Beispiel genauso mit der Sonne nehmen, Morgensonne, Abendsonne, das wäre das Gleiche. Es ist dieselbe Sonne, es ist dieselbe Gegenstand, aber in dem Morgen offensichtlich anders als am Abend. Sie geht auf einer anderen Stelle.
Ja, wir würden uns bei der Sonne aber nicht darauf beziehen, dass sie uns anders gegeben ist. Wir sehen, es ist ja immer dieselbe. Natürlich verändert sie, zieht gewissermaßen am Himmel entlang, aber wir sehen schon, dass es immer dieselbe ist. Wenn wir beim Morgen- und Abendstern, also beim Herrn Meier wissen wir nicht, der lebt ein ganz normales Leben, ist irgendwie wieder und brav und plötzlich kommen wir drauf, dass es ein ganz ausgefuchster Bankräuber ist, dann gewissermaßen hat das für uns schon eben auch einen, sagen, weitergehenden Wert und da wird sagen, da werden jetzt zwei Dinge verbunden, die offensichtlich zunächst nicht zusammenhängen. Und wir beziehen uns, ja, das ist ja der Punkt, wir beziehen uns ja nur mit einem Ausdruck auf den Namen Sonne. Also er will auch darauf hinaus, dass wir eben einmal Morgenstern, einmal Abendstern sagen und alles bezeichnet die Venus. Wenn wir nur einen Namen haben für die Sonne. Und das ja auch klar macht.
Morgensonne ist genau dasselbe. Morgenstern und Abendstern ist ja auch dasselbe Begriff Stern. Die Sonne ist dasselbe.
Aber wir reden nicht von Abendsonne und Morgensonne. Und wir sehen eine Kontinuität, zwischen der aufgehenden Sonne und der untergehenden Sonne.
Ja, bitte. Also kann man jetzt sagen, dass die Bedeutung das Bezeichnete sozusagen ist?
Ja.
Und der Sinn sozusagen das, was sich aus den verschiedenen Bezeichnungen, die es dafür gibt, sozusagen die Differenz ergibt.
Genau, also dazu dann später noch mehr. Der Sinn ist dann das, ich kann natürlich jetzt einen bestimmten Gegenstand, der wird es dann später machen bei Aristoteles, ich kann sagen, Aristoteles, was ist der Sinn von dem Namen Aristoteles? Das ist also einmal, das ist der Verfasser der nikomachischen Ethik, das ist aber auch der Schüler Platons, das ist aber auch der Lehrer Alexander des Großen. Also ich kann eine ganze Reihe von sozusagen unterschiedlichen Kennzeichnungen nennen, die das angeben. Alle die sozusagen geben uns sozusagen einen Weg, zu dieser Bedeutung zu kommen, aber sie tun das natürlich auf unterschiedliche Art und Weise und sie können natürlich immer nur eine gewisse Perspektive herausgreifen. Also natürlich, wenn ich jetzt sage, ist der Lehrer von Alexander dem Großen, dann kann ich jetzt versuchen, möglichst viele von diesen Kennzeichnungen anzugeben. Und er sagt auch dazu dann später, aber dann werde ich das eh nochmal erwähnen, dann auch, also wenn wir tatsächlich idealerweise einen Sinn komplett verstanden hätten, dann müssten wir in der Lage sein, zu jeder möglichen Kennzeichnung zu sagen, sie ist wahr oder falsch. Da müsste ich genauso wissen, Aristoteles ist derjenige, der, keine Ahnung, an dem Tag irgendwie Fieberanfall hatte oder so, um zu wissen. Also ich müsste sämtliche, wenn ich alle Kennzeichnungen wüsste, dann erst hätte ich den Sinn vollständig erfasst, natürlich. Das ist unmöglich, das ist auch wiederum klar. Und derseitig gesehen ist natürlich der Sinn immer in irgendeiner Form, immer nur eine Auswahl oder gewissermaßen eben auch perspektivisch.
Ja? Bedeutet im Morgenstern, es gibt noch immer Venus oder erst auf den Seiten, an denen ich weiß, dass es die Venus ist? Oder wenn ich nicht weiß, dass es die Venus ist und der Morgenstern ist nur der hellste Stern, ist dann noch die am Morgen, ist es dann trotzdem schon die Venus, die Bedeutung.
Naja, also die Frage ist die, also ist es immer schon die Venus, ist es erst dann, wenn ich erkenne, dass es ein und derselbe Gegenstand ist. Aber natürlich unterstelle ich, dass der Ausdruck Morgenstern trotzdem auf einen bestimmten Gegenstand referiert. Und das ist der Gegenstand, den ich empirisch da am Himmel sehen kann. Irgendwann kommen wir drauf, aha, der Morgenstern ist identisch mit dem Abendstern. Irgendwann kommt man drauf, es ist überhaupt kein Stern. Das ist ja also auch schon der erste. Es ist ja gar kein Stern, es ist ja ein Planet. Und das zeigt ja nur sozusagen den naturwissenschaftlichen Fortschritt. Also wir haben ein gewisses Phänomen, wir sagen, aha, dahinter steht ein bestimmter Gegenstand. Irgendwann kommen wir aber drauf, es ist überhaupt kein Stern, wir sehen Morgenstern, Abend, dann ist das Gleiche. Und irgendwann kommt man drauf, es ist der Planet und Planeten nennen wir Venus. Also Ja?
Ist dann der Abendstern ist gewesen, und der Abendstern ist gewesen, sie zu ersetzen, sind wir dann in diesem dritten Reich drinnen?
Ob das objektive Sätze sind?
Das ist dann nur mathematische Sätze.
Die sind schon, also sie sind schon im dritten Reich. Und natürlich auch der Sinn wäre ja für Frege, also jetzt vielleicht in dem Sinne jetzt wie mathematische Sätze, also drittes Reich in Klammern gesetzt, aber der Sinn ist natürlich für Frege etwas, was objektiv zugänglich ist. Es ist etwas, was nicht materiell ist, es ist etwas, was nicht rein subjektiv ist in meinem Kopf, wie irgendeine Vorstellung, sondern es ist durchaus objektiv gegeben. Objektiv heißt da intersubjektiv, aber es ist eben etwas Geistiges. Das werden wir also dazu dann letztendlich, das wird dann noch mehr und deutlicher werden, glaube ich. Also jetzt nochmal zusammengefasst. Die Bedeutung sozusagen, das habe ich mit einem kleinen f gekennzeichnet, Bedeutung klein f, eines Ausdrucks der Gegenstand, für den er steht. Der Sinn eines Ausdrucks bezeichnet die Art und Weise, wie der Gegenstand uns gegeben ist, das heißt die Art des Gegebenseins. In dem Sinne kann man also jetzt sagen, entspricht jedem sprachlichen Zeichen ein bestimmter Sinn und dieser Sinn wiederum gibt uns oder bestimmt eine bestimmte Bedeutung. Während natürlich jetzt umgekehrt zu jeder Bedeutung, und das ist eben auch wiederum Kennzeichen einfacher, also der bringt ja auch das Argument der Verschiedenheit der Sprachen, also wie wir sehen, eben diesen Gegenstand, Planet Venus, den können wir mit ganz unterschiedlichen Ausdrücken belegen, die auch jeweils ganz unterschiedliche Art und Weise des Gegebenseins selbst bezeichnen. Also ich kann Morgenstern sagen, ich kann Venus sagen, ich kann Morningstar sagen, oder eben Phosphoros, ganz ähnlich eben mit Aristoteles, kann unterschiedliche Kennzeichen angeben. Das heißt eben zu einem bestimmten Gegenstand, wie es eben im Planeten Venus oder eben Aristoteles, kann es sehr viele unterschiedliche Formen geben, sich auf diesen Gegenstand zu beziehen. Entscheidend ist es nun, dass für Frege es Ausdrücke gibt, die durchaus sozusagen sinnvoll sein können. Sie haben einen Sinn, das heißt, sie geben uns, sie haben das, was man die Art des Gegebenseins nennt, aber sie haben keine Bedeutung. Sie können bedeutungslos sein. Und bedeutungslos ist dann jeder Ausdruck, wenn es keinen Gegenstand gibt, für den er steht. Es gibt nicht irgendetwas Empirisches, auf den sozusagen dieser Ausdruck verweist. Frege argumentiert also eben so einen Ausdruck der Form, wie der von der Erde am weitesten entfernte Himmelskörper, die am stärksten konvergente Reihe oder auch natürlich sowas wie Odysseus, also jede Form oder die jede Form eben auch von dann fiktiven Zuschreibungen oder Fiktionen. Wir haben alle einen Sinn, also das ist alles durchaus verständlich, das ist auch nachvollziehbar, wir können es auch kommunizieren, aber es ist zumindest äußerst zweifelhaft, ob sie auch eine Bedeutung haben. Also vielleicht kommen wir ja irgendwann drauf, dass der Odysseus eine historische Gestalt bezeichnet. Momentan geht man davon aus, dass dem nicht so ist. In diesem Verständnis dann sagt Frege, also das hat zwar alles Sinn und auch eben, wenn wir die Odyssee lesen, dann hat das alles sinnvolle Sätze, aber sie haben eben keine Bedeutung, weil es keinen Gegenstand gibt, auf den sie sich beziehen. Und Bedeutung eben in dem Sinne, eben das Bedeutung jeweils der Gegenstand ist, für den ein Ausdruck steht. Konsequenz ist ganz klar, also wenn wir den Sinn verstehen, haben wir noch lange keine Bedeutung. Also das Streben nach Wahrheit nennen, als das, was uns gewissermaßen sozusagen fortschreiten lässt, von dem Sinn, von der Art und Weise des Gegebenseins, zu der Bedeutung selbst, das heißt zu dem Gegenstand, das nennt er das Streben nach Wahrheit. Also dieser Prozess, dass ich sehe, ich beobachte erst den Morgenstern, ich beobachte den Abendstern, irgendwann komme ich drauf, es ist überhaupt kein Stern, es ist ein Planet, irgendwann komme ich drauf, dass beide das Gleiche sind, das wäre gewissermaßen das Vordringen vom Sinn der Art und Weise des Gegebenseins. Damit könnte ich mich ja auch begnügen, ich könnte ja sagen, mir reicht es, wie mir die Dinge gegeben sind, aber eben dieses Fortschreiten von einem Sinn zu der Bedeutung, das heißt eben im Sinne einer empirischen Überprüfbarkeit, das ist dann das, was er später das Streben nach Wahrheit nennen wird. Wir könnten auch sagen, wir begnügen uns einfach damit, zu sagen, wie es wie es irgendwie ist, und wir wollen auch gar nicht wissen, der Morgenstern reicht uns, wo wir ist, und der Abendstern auch. Es gibt keine Notwendigkeit für uns, und eben der normale, der Nicht-Astronom würde ich auch sagen, ist mir völlig egal, es schaut hübsch aus am Himmel, ich muss das jetzt nicht wissen, dass die identisch sind. Also ich wusste das auch nicht, bevor ich Frege gelesen hatte, glaube ich. Okay, so viel zu Sinn und Bedeutung. Jetzt kommen wir gewissermaßen, indem wir schon angedeutet haben, als er sagt, na klar, gibt es auch noch etwas, sowas wie die Vorstellung. Die Vorstellung ist aber nun das, was wir bei Locke bereits kennengelernt haben, das sind nämlich die Ideen, die nur ich in meinem Kopf habe. Und die Vorstellung selbst, die ist rein subjektiv. Sie erinnern sich daran, dass ja Locke das Problem hatte. Locke hat ja argumentiert, also was ist die Bedeutung, wofür steht ein Zeichen, das sagt dann, die Bedeutung eines Ausdrucks ist immer nur die Idee im Kopf des Sprechenden. Und diese Idee nun, das bei Locke, das was Locke ja die Bedeutung nennt, das wäre jetzt bei Frege sozusagen die Vorstellung. Und Locke hat ja dann das Problem zu sagen, beziehungsweise dann eben auch zu gucken, naja, wenn aber letztendlich das immer nur die Vorstellung ist, die ich bezeichne, also wenn jedes Wort, was ich verwende, letztendlich streng genommen, im strengen Sinne, immer nur sozusagen die Idee bezeichnet, die ich im Kopf habe, wie kann es denn überhaupt sowas geben, wie eine gemeinsame Bedeutung? Wir haben dann gesehen, dass das für Locke eben genau darin besteht, dass sich gewissermaßen diese individuellen Bedeutungen genau über den Gebrauch mehr oder weniger dann, ja, stabilisieren. Es zeigt sich irgendwann, es ist nicht notwendig, dass wir immer genau dieselbe Bedeutung und dieselbe Idee mit einem Ausdruck verbinden. Es reicht für uns darauf einigen, das zu tun und auch darum zu wissen, dass jeder das letztendlich so tut, wie er will, für sich selbst. Frege ist da tatsächlich sehr, sehr starker Platonist und er verlangt tatsächlich danach, es muss eben so etwas geben wie einen objektiven Sinn. Die Vorstellung wiederum, die ist rein subjektiv, die hat jeder für sich selbst. Und von daher also die Bedeutung eines Gegen- oder eines Eigennamens, ich sage, ist der Gegenstand selbst, den wir damit bezeichnen. Die Vorstellung, die wir dabei haben, ist ganz subjektiv, die gehört immer nur mir selbst an. Und dazwischen nun liegt gewissermaßen der Sinn, der nicht mehr subjektiv wie die Vorstellung ist, aber doch auch nicht der Gegenstand selbst. Und damit war die Frage nach dem Dritten Reich, also der Sinn gehört genau sozusagen zwischen, in diesem Dualismus, zwischen empirisch gegebenem Gegenstand auf der einen Seite und subjektiver Vorstellung steht der Sinn als etwas, was objektiv ist, aber doch nicht eben empirisch nachweisbar.
Ja, bitte? Aber das heißt im Prinzip, dass man die Bedeutung sowieso nicht kommunizieren kann. Also, weil man selber wahrscheinlich nicht in der Lage ist, die Bedeutung von irgendwas komplett zu erfassen. Deswegen.
Die Bedeutung oder den Sinn?
Die Bedeutung. Weil die Bedeutung ja der Gegenstand an sich ist, und den kann ich ja eigentlich nur, wenn ich komplett in jeder Hinsicht verstanden und untersucht habe, kann ich den. Also meine Vorstellung so weit anders anpassen.
Aber auf den Gegenstand kann ich referieren. Also er bringt jetzt dieses Beispiel mit dem Fernrohr. Vielleicht kann man es daran verdeutlichen, wir können ja dann darüber noch diskutieren. Also er bringt das Beispiel und dann er nennt das eben auch Gleichnis und sagt, naja, was ist jetzt eigentlich Sinn, Bedeutung und Vorstellung? Gehen wir mal her und gucken uns das an. Er sagt, naja, wir können das vergleichen damit, dass die unterschiedliche Leute durch ein Fernrohr den Mond betrachten. Der Mond wäre nun der Gegenstand selbst, das wäre die Bedeutung. Das Bild, das sozusagen das Objekt, das reelle Bild nennt man das, glaube ich, was im Fernrohr entsteht, das wäre der Sinn. Warum ist das der Sinn? Es ist der Sinn, weil es sozusagen für jeden intersubjektiv nachvollziehbar ist. Jeder kann reinschauen in das Fernrohr und sieht dieses reelle Bild des Mondes als Abbildung. Es ist aber auch der Sinn natürlich in dem Sinne, also er ist intersubjektiv erfassbar, aber er ist natürlich, und das ist völlig richtig, er ist natürlich perspektivisch. Wenn wir da durchgucken, und der Sinn, das haben wir vorhin gesagt, also auch die Angabe, Verfasser der nikomachischen Ethik, Verfasser der Topik, der Rhetorik, der Lehrer Alexander des Großen, alles unterschiedliche Kennzeichnungen, unterschiedliche Sinne letztendlich für einen und denselben Gegenstand, Aristoteles, die aber natürlich immer nur einen Aspekt hervorheben können letztendlich. Also von daher ist der Sinn zwar perspektivisch, aber er ist dennoch objektiv, in dem Sinne von objektiv erfassbar. Mein Netzhautbild wiederum, was jeder Einzelne dann hat und was ja auch echt abhängig ist davon, ob ich jetzt scharf oder unscharf sehe, ob meine Linse, ob meine, ob ich irgendwie kurzsichtig bin, ob ich irgendeine Hornhautverkrümmung habe oder ob ich farbenblind bin. Also mein konkretes Netzhautbild, das ist dann in diesem Gleichnis, wie es Frege nennt, das wäre dann die Vorstellung. Und die hat jeder für sich selbst und die ist natürlich dann abhängig auch von bestimmten physiologischen äußeren Bedingungen. Ja, bitte?
Und ist das Sinn jetzt schon in jeder Perspektive enthalten oder erst in der Gesamtheit der ganzen Perspektive?
Nochmal?
Ist das Sinn in jeder Perspektive enthalten oder erst in der Gesamtheit der Perspektive? Also, wenn ich jetzt auf Aristoteles mich beziehe, wenn ich sage, ja, Verfasser der verschiedenen Werke, was auch immer, ist das dann. Habe ich damit den Sinn schon erfasst oder erst, wenn ich alle Facetten seiner Persönlichkeit erfasst habe?
Ja, der Sinn ist ja etwas, das zum Zeichen gehört. Also der Sinn ist ja jetzt nichts. Also der vollständige Sinn wäre dann, so sagt Frege, wenn ich zu jeder Kennzeichnung, also Kennzeichnung wäre eben so etwas wie Lehrer von Alexander dem Großen, Schüler von Platon, die Person X, die am Tage so und so von Athen nach dort und da ging, also ich kann ja jetzt nicht einmal so unendlich viele. Ich müsste das gesamte Leben kennen, jede einzelne Sekunde von Aristoteles, wenn ich zu jeder möglichen Kennzeichnung angeben könnte, ob sie wahr oder falsch ist. Dann hätte ich den Sinn vollständig erfasst. Und das ist natürlich nicht möglich. Aber bei Frege ist nämlich klar, dass der Sinn natürlich immer an das Zeichen gebunden ist. Also dass ihr ja argumentiert, sondern die Bedeutung sondern ist der Gegenstand selbst. Also ein Zeichen bedeutet einen Gegenstand und bezeichnet einen Sinn. Gut, dazu noch ist das?
Ja? Ob ich das richtig verstanden habe. Also wenn ich jetzt sage, der Mond, das ist diese kleine Scheibe, die du durch das Fernrohr betrachten kannst, dann habe ich den Sinn objektiv richtig erfasst.
Nochmal?
Wenn ich jetzt sage, der Mond, das ist diese kleine Scheibe, die du dort das Fernrohr betrachten kannst, dann habe ich den Sinn objektiv richtig erfasst. Für mich ist das diese Scheibe, der Mond.
Naja, Sinn ist das, was intersubjektiv erfasst wird. Also in diesem Gleichnis, eben jedes Gleichnis hinkt natürlich, nicht alles, was hinkt, ist ein Gleichnis, aber also.
Nicht den gesamten Sinn natürlich, nicht alle Möglichkeiten des Sinns, wenn
man will. Der Sinn, also eben, wenn es reicht anzugeben, Lehrer von Alexander dem Großen und Schüler von Platon. Nur das wäre eine Kennzeichnung für Aristoteles, dann habe ich den Sinn erfasst. Und dieser Sinn ist in der Regel ausreichend, um zu wissen, aha, dieser Sinn bestimmt diese bestimmte Person, die den Namen auch noch hat, Aristoteles.
Genau, und für mich wäre ausreichend, die Scheibe, die man da durch das Fernrohr sieht.
Genau. Und das würde mir reichen, um zu wissen, da ist ein empirischer Gegenstand und in diesem Gegenstand nennen wir Mut. Okay, das, ja, bitte?
Das ist dann der Zusammenhang zwischen Sinn und Vorstellung, weil, also, da sind wir dann irgendwie abhängig von der Vorstellung, oder? Weil, wenn jetzt bei dieser Fernrohrmetapher nicht bleibt, wenn man ja vorher eben diese, also, sozusagen das Bild im Fernrohr kann ja nur durch mein letztendliches Ding, das ist dann nicht so, also, das ist
ja auch aber der Sinn ist objektiv gegeben, insofern jeder, der durchguckt, also er argumentiert in der Physik, das haben wir alle immer, es gibt ein reelles Bild, was entsteht in dem Fernrohr aufgrund der Linsen. Dieses Bild ist für alle gleich und jeder, der da durchguckt, kann dieses Bild sehen. Oder wir gucken in irgendein Mikroskop hinein, haben wir ein bestimmtes Bild. Dieses Bild ist für alle gleich. Was ich dann letztendlich sehe, das ist meine Vorstellung, die ist subjektiv.
Ja? Kann ich dann alleine zu einem Sinn überhaupt kommen? Wenn ich es nicht mit anderen vergleichen kann, ob das gleiche Sinn.
Also der Sinn erfasse ich nach Frege immer nur insofern ich gewissermaßen Teil einer Sprachgemeinschaft bin. Okay, also der Sinn ist etwas, was ich überhaupt erst gegeben habe als Sprecher einer Sprachgemeinschaft.
Das heißt im Prinzip, der Sinn ist nur erfassbar durch Vergleichung, Abgrenzung und mit anderen.
Genau, also ganz ähnlich, das ist jetzt zwar von, er ergibt den Sinn einfach einen höheren ontologischen Wert, als das Loch tut. Aber natürlich ist es auch so, dass natürlich der Sinn wird für mich erst klar, als den erfasse ich, wenn ich ein kompetenter Sprecher meiner Sprache bin. Dann erfasse ich den Sinn. Ähnlich wie bei Locke, der ja auch sagt, wir haben zwar alle nur individuelle Ideen, aber insofern wir Teil einer Sprachgemeinschaft sind, wird gewissermaßen werden diese mehr oder weniger unendlichen individuellen Bedeutungen gewissermaßen stabilisiert und ergeben so etwas wie einen sozialen Sinn oder eine soziale Bedeutung. Ja?
Die Vorstellung kann aber nur aus dem Sinn kommen, oder nicht aus der Begründung
selbst. Aus der was? Aus der
Begründung Bedeutung.
Aus der Bedeutung selbst, die Vorstellung.
Das ist also die Frage. Das
Dreieck ist wieder dasselbe, genau. Ja, sie hat gewissermaßen, also die, nur das, was wir haben einen Gegenstand, der Gegenstand sozusagen erzeugt gewissermaßen jetzt diesen Sinn nach Frege und dieser Sinn wäre die Vorstellung. Der Unterschied ist eben nur der zu Aristoteles, zu dem semiotischen Dreieck, dass nur der Sinn was Objektives ist. Aristoteles hatte ja gesagt, also wir haben die Gegenstände, die Pragmata, die erzeugen Entsprechungen in unseren Köpfen und das wiederum wird dann mit Namen versehen oder eben der nächste Schritt sind dann eben dann die Wörter, die sozusagen diese Vorstellungen werden dann mit Namen versehen. Er argumentiert, denn, naja, was für alle Menschen dasselbe ist, das sind die Pragmata, die Gegenstände und die Vorstellungen. Weil die Vorstellungen nach Aristoteles jetzt Vorsicht Abbildungen der Gegenstände sind und seine Entsprechungen der Gegenstände. Und sind eine Abbildtheorie, in der Linie sind eine Nachahmung. Unterschiedlich sind aber natürlich die Wörter, die wir jeweils verwenden. Das zeigt uns schon die Verschiedenheit der Sprache. Bei Frege ist es klar natürlich, für ihn ist der Sinn was Objektives. Und die Vorstellung, die ist subjektiv. Also er schaltet gewissermaßen sozusagen den Sinn nochmal zwischen die Gegenstände und die Vorstellungen. Ja? Naja, ich kann ja trotzdem den Sinn in einer, also eben, ich würde jetzt mit dem Mondgleichnis aufführen, weil es geht ja nicht um den Mond und ein Fernrohr, es geht ja um die Sprache. Natürlich kann ich auch, wenn ich blind bin, den Sinn eines Ausdrucks erfassen. Ich weiß auch, dass der Sinn auf einen bestimmten Gegenstand referiert. Das ist aber natürlich unabhängig davon, ob ich jetzt diesen Gegenstand sozusagen sehen kann oder nicht. Entscheidend ist, so Frege, dass wir jeweils die Absicht haben, wenn wir sprechen, dass unsere Ausdrücke auch eine Bedeutung haben. Also wir haben jeweils, wenn wir einen bestimmten Satz sagen, setzen wir voraus, dass wir mit unseren Ausdrücken auch etwas bezeichnen. Also wenn wir sagen, Kepler entdeckte irgendwie die elliptischen Planetenbahnen oder diese, ja genau, also Kepler entdeckte die elliptischen Planetenbahnen, dann setzen wir damit voraus, dass der Name Kepler einen empirischen Gegenstand bezeichnet. Ja?
Ja, ich habe mir so gedacht, der Sinn ist ja dann wieder nur erfassbar durch die Sprache. Also durch die, wenn wir uns dann austauschen über unsere Vorstellungen.
Ja?
Meinen das auch so?
Naja, also da.
Das ist ein aktloser Begriff, dieser Sinn. Weil ja, wir können uns ja auch nur über den Sinn unterhalten, weil wir alle Vorstellungen haben.
Ja, also da wäre dann, da könnte man es sagen, da wäre Locke stärker, weil er eigentlich, also in dem Sinne auch, dass er einfach mit, in dem Sinne einer, sagen ja, Argument der besseren Erklärung, er kommt nicht mit weniger Vorannahmen aus. Ne? Also Locke sagt, naja, was ist Bedeutung? Bedeutung ist nicht mehr als die Idee, die wir im Kopf haben. Während Frege sagt, naja, wir müssen doch noch sowas annehmen wie diesen objektiven, intersubjektiven Sinn. Also er muss, das stimmt, er führt gewissermaßen noch eine Voraussetzung mehr ein, und muss gleichzeitig, kann dazu ja nichts sagen, Sinn ist was logisch Einfaches, das kann man nicht definieren, das ist auch ein entscheidender Punkt, ich kann es nicht definieren, aber den Sinn verstehen wir, und das sagt er, mehr sagt er dann zum Grunde genommen nicht, aber den Sinn eines Ausdrucks erfassen wir, insofern wir ein kompetenter Sprecher unserer Sprache sind. Ja. Also es ist relativ, er macht eine Voraussetzung, die man ja eigentlich gerne loshaben möchte. Also von daher, der Platonismus, den kann man ihm zu Recht unterstellen. Er führt gewissermaßen eine Kategorie ein, eben den Sinn, den man dann wiederum schwer begründen kann, letztendlich, woher kommt der eigentlich.
Ja, wie fällt es sich dann mit, kann ich eine Vorstellung von Odysseus ja auch haben? Das heißt, die Vorstellung hat mit der Bedeutung an sich nichts zu tun.
Genau, also ich kann natürlich auch, wir haben Vorstellungen von Odysseus, natürlich einen Sinn damit, also unabhängig von der Bedeutung. Also ein, aber der Sinn, Den brauchen wir natürlich. Von dem Sinn unterscheidet er jetzt noch, bitte Jan.
Nach dem aristotelischen Ansatz hier könnte man von der Hermeneutik aus sagen, dass der Sinn eine Angleichung von Erlebnishorizonten ist, also die Schnittmenge von Erlebnishorizonten.
Das würde Frege halt so nicht sagen. Also für Frege wäre das eben nicht gewissermaßen einfach, dass das könnte man bei Locke ja auch nicht unterstellen, dass sich das so irgendwie angleicht. Ne? Wir gucken irgendwie. Wir reden beide irgendwie über diesen Gegenstand Gold, ich bin irgendwie Chemiker, weiß viel genauer, wie das irgendwie funktioniert, der andere weiß ja, dass Gold einfach nur wertvoll ist und irgendwie glänzt, hat selbst noch nie ein Stück Gold in der Hand gehabt, hat aber natürlich auch eine Idee, eine Vorstellung von diesem Gegenstand und wir einigen uns dann halt irgendwie drauf, im Grunde genommen, wir verschmelzen unser Sinnhorizont und sagen, es reicht jetzt für die weitere Verständigung, ich muss jetzt nicht wissen, wie das chemisch aufgebaut ist und so weiter und so fort. Das reicht jetzt sagen Sie, für diesen pragmatischen Zweck. Für Frege ist es aber wirklich was Objektives, der Sinn. Das ist schon objektiv. Die Färbung ist nun das ist auch noch unterscheidend von dem Sinn. Die Färbung ist etwas, was den Sinn letztendlich dann noch begleitet. Also was mit ihm verbunden ist, man spricht ja auch, das kennen Sie als Konnotationen, also er sagt da eben auch von sogenannten psychologischen Wirkungen, Stimmungen, Gefühlen, Düften, also alles, was einen Ausdruck auch noch begleiten kann. Er sagt dann also sowas eben wie Pferd, Ross, Gaul oder Meere, das sind im Grunde genommen alles, gibt uns unterschiedliche Färbungen mit. Also er argumentiert halt alles denselben Gegenstand, er sagt auch, und das, da wird es natürlich problematisch, wo ist die Grenze zwischen Sinn und Färbung, das ist nicht ganz klar. Also er sagt, okay, die Färbung ist nicht ganz beliebig, aber sie ist trotzdem nicht so objektiv wie der Sinn. Die Färbung ist etwas, was dem Sinn gewissermaßen mit dem Sinn noch verbunden ist. Färbung ist aber auch gleichzeitig nicht so subjektiv wie die Vorstellung. Weil wir natürlich jetzt mit dem Ausdruck Meere oder alter Gaul, das ist relativ bereits konventionell. Wenn wir von der Meere sprechen, dass das irgendein abgetakeltes Pferd ist, ein altes, das ist bereits Teil, das ist bereits dann übergegangen in den konventionellen Sprachgebrauch und daher ist die Färbung eben auch etwas, was nicht völlig beliebig ist. Also sie ist eben nicht nur rein subjektiv wie die Vorstellung, sie ist aber auch nicht so objektiv wie der Sinn, so Frege. Wir können also zusammenfassen das Zeichenmodell von Frege. Wir haben also einmal das Zeichen selbst im Sinne der Zeichengestalt. Wir haben den Sinn, der durch das Zeichen gesagt, eher ausgedrückt wird. Wir haben die Färbung, die von seinen Sprechern und Hörern mit dem Sinn des Zeichenbewusstseins verbunden wird. Wir haben also die Färbung, hebelt das irgendwie ein bisschen aus, wir müssen nicht genau wissen, ist sie jetzt noch subjektiv oder ist sie objektiv. Sie ist aber zumindest in der Regel in irgendeiner Form als konventionell verbunden. Wir haben die Bedeutung, die das Zeichen bezeichnet wird, das ist eben der Gegenstand, für den das Zeichen steht. Und wir haben die Vorstellung, die mit dem Zeichen als Bewusstsein jeweils verknüpft wird. Das heißt, dass nun also generell spricht Frege von sogenannten Eigennamen. Das heißt, es nun für Sinn und Bedeutung von Eigennamen, auch das jetzt haben wir eigentlich alles schon gesagt, ist nochmal Wiederholung. Also ein Eigenname ist zu Frege ein sprachlicher Ausdruck, dessen Bedeutung ein Gegenstand ist. Das ist für Frege ein Eigenname. Also alles sagen, wo ich einen konkreten Gegenstand angeben kann. Darunter fallen für ihn eben sowohl genuine Eigennamen wie London, Kolumbus oder Wien oder eben Aristoteles, aber auch sogenannte Kennzeichen, das habe ich vorhin schon gebracht, also die Hauptstadt Englands, der Entdecker Amerikas, der Schüler Platon und der Lehrer Alexander des Großen, all das sind Kennzeichnungen, aber fallen letztendlich auch unter den Begriff des Eigennamens für Frege. Und nun kommt eben der Punkt, also aus 342 finden Sie, dass mehr sagt denn nicht zum Sinn der Frege. Der Sinn eines Eigennamens in jedem Fall, die Sprache oder das Ganze von Bezeichnungen hinreichend kennt, der angehört. Also Frege geht schon davon aus, über den Sinn, und es gibt da auch in dem Zusammenhang, spricht man auf ein Kontextprinzip bei Frege, den Sinn erfasse ich natürlich ist gewissermaßen nur, insofern ich das Ganze einer Sprache kenne. Also ich muss dann ein kompetenter Sprecher einer Sprache sein, Und ich muss das, sozusagen das Ganze der Bezeichnungen kennen, also das ist so ein Kontextprinzip bei Frege, dass ich den Sinn, sozusagen der Sinn eines Ausdrucks ergibt sich dann erst über den Kontext oder dann um das gesamte Wissen, ich muss das Ganze kennen, die gesamte Sprache kennen, um den Sinn erschließen zu können. Dieses Kontextprinzip, ich wähle das nur, das ist etwas umstritten jetzt, manche machen das ganz stark bei Frege und sprechen bereits bei Frege von holistischen Sprachkonzeptionen, andere sagen, nein, das bezieht sich nur irgendwie auf die Arithmetik, aber hier wird zumindest deutlich, also den Sinn erfassen wir nur, insofern wir eine Sprache verstehen und insofern wir eben auch das Ganze der Bezeichnungen hinreichend kennen. Also ich erlerne natürlich nicht den Sinn eines Ausdrucks Aristoteles im Einzelnen, ich muss dazu immer schon die ganze Sprache kennen. Und, das war der andere Punkt, das haben wir auch schon deutlich gemacht, natürlich ist der Sinn durch Kennzeichnungen niemals vollständig ausgedrückt. Also er ist immer nur sozusagen in einer bestimmten Perspektive gegeben. Was heißt das nun für Sätzen? Das ist sozusagen der Clou, der dann sozusagen Frege vollzieht oder auch da, wo er dann sehr unplausibel wird, wenn man zumindest erstmal gegen die Intuition schlucken muss. Also, was ist der Sinn? Wir haben jetzt den Sinn und Bedeutung von Eigennamen. Was ist der Sinn und die Bedeutung eines Satzes? Ganz klar, es geht für Frege natürlich nur, also da sozusagen in der Tradition eben auch des klassischen Sprachparadigmas, wenn der von Sätzen spricht, meint er immer Aussagesätze, Behauptungssätze. Er sagt nur sozusagen, die Bedeutung oder der Sinn eines Satzes ist ein Gedanke. Und er betont, dass eben der Gedanke auch nicht ein subjektives Tun ist, sondern eben jeweils der objektive Gedankeninhalt. Also ein Gedanke, es gibt dann sowas wie eben den Gedanken des pythagoreischen Lehrsatzes oder wir könnten eben auch den Gedanken erfassen, wie der Morgenstern ist die Venus. Was ist aber nun die Bedeutung eines Satzes? Also wenn der Sinn eines Satzes ein Gedanke ist, was ist dann die Bedeutung eines Satzes? Und da sagt jetzt Frege, die Bedeutung eines Satzes ist ein Wahrheitswert. Also, die Bedeutung eines Satzes ist der Gegenstand, also auch da wiederum, er hat diese referenzielle Bedeutungstheorie, die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks, egal ob jetzt letztendlich, ob jetzt Eigenname oder Satz, die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks ist der Gegenstand, für den er steht. Das ist der empirische Gegenstand, natürlich jetzt sagen bei den Eigennamen. Der Gegenstand, für den ein Satz steht, ist ein Wahrheitswert, und zwar der Wahrheitswert des Wahren und des Falschen. Also wir sehen bereits hier, das ist auch entscheidend, dass sagen, unter Gegenstand, diesen Begriff des Gegenstandes passt Frege sehr weit. Der Gegenstand kann auch ein Wahrheitswert sein. Das heißt eben bei diesen Sätzen, der Morgenstern ist ein Planet oder der Abendstern ist ein Planet. Entscheidend ist da natürlich, da werden unterschiedliche Gedanken ausgedrückt. Einmal sage ich eben, der Stern, der Himmelskörper, der am Morgen am hellsten ist, ist ein Planet. Einmal sage ich, der Himmelskörper, der am Abend am hellsten ist, ist ein Planet. Aber die Bedeutung zur Frege, die ist in beiden selben Sätzen sozusagen die gleiche, nämlich das Wahre. Und damit habe ich das Problem, dass letztendlich Bedeutung eines Satzes kann immer nur letztendlich eigentlich das Wahre und das Falsche sein. Und worin sich natürlich jetzt einfach dann Sätze unterscheiden können, das ist dann eben letztendlich der Gedanke. Auch hier wiederum natürlich das Phänomen, dass ich Sätze haben kann, die durchaus sinnvoll sind. Also Odysseus landet in Ithaka, ist ein durchaus sinnvoller Satz, wir verstehen den alle, aber er ist dennoch bedeutungslos zu Frege, weil er eben Odysseus auf keinen Gegenstand referiert, auf keinen empirischen. Also es gibt sinnvolle Sätze, aber bedeutungslose Sätze. Und hier nun kommt sozusagen dieses Streben nach Wahrheit hinein, also er sagt auch, warum begnügen wir uns eigentlich nicht mit dem Sinn, sondern streben auch zur Bedeutung, das heißt zu einem Wahrheitswert, und das nennt er eben dieses Streben nach Wahrheit. Wir wollen eben auch in dem Sinne sozusagen empirisch überprüfen, ob die Sätze, die wir formulieren, ein Satz eben der Form Odysseus landet in Ithaka, ob der eben auch tatsächlich jetzt wahr oder falsch ist. Und er argumentiert, weil es eben erst der Gedanke zusammen mit seinem Wahrheitswert einen Erkenntniswert besitzt. Wir fassen die Gedanken, das wäre dann eben später, nennt man das den sogenannten propositionalen Gehalt einer Aussage, zusammen mit seinem Wahrheitswert, eben dass wir wissen, ob er wahr oder falsch ist, das erst zusammen ist der Erkenntniswert. Und in dem Sinne nennt er auch Urteilen immer das Fortschreiten von einem Gedanken zu dessen Wahrheitswert. Also ein Urteil fällt immer erst dann, wenn wir von einem Gedanken eben jetzt der Form die Venus oder der Morgenstern ist ein Planet oder der Morgen ist die Venus, wenn wir so von einem Gedanken, den Gedanken können wir fassen, unabhängig davon, ob das Ganze jetzt wahr oder falsch ist, auch unabhängig davon, ob die Ausdrücke in diesem Satz eine Bedeutung haben, einen Erkenntniswert gewinnen wir erst dann, wenn wir im Fortschreiten zu der Bedeutung, das heißt zum Wahrheitswert. Und das einmal als Übersicht, also wir können unterscheiden eben mit klein f Sinn und Bedeutung. Beim Eigenname haben wir gesehen, ist das der Sinn, die Art des Gegebenseins, beim die Bedeutung ist der Gegenstand und beim Satz ist der Sinn der Gedanke und die Bedeutung ist auch ein Gegenstand, nur hat der Gegenstand die ganz besondere Eigenschaft, dass es kein empirischer Gegenstand ist, sondern eben ein Wahrheitswert von der Wahrheitswert des Falschen oder des Wahren. Ein wichtiges Prinzip, was jetzt noch ist, das sogenannte Substitutionsprinzip. Der bezieht sich da auch auf Leibniz. Wann sind letztendlich eigentlich zwei Ausdrücke bedeutungsgleich? Er sagt, einzelne Ausdrücke sind dann bedeutungsgleich, wenn sie in einem Satz unbeschadet der Bedeutung des Ganzen ausgetauscht werden können. Also ich kann jetzt eben mit diesen beiden Sätzen, der Morgenstern ist ein Planet, der Abendstern ist ein Planet, ich kann Morgenstern und Abendstern miteinander ersetzen, weil sie bedeutungsgleich sind. Das heißt, sie beziehen sich beide auf denselben Gegenstand. In dem Fall eben, wenn die Bedeutung gleich ist, bleibt auch die Bedeutung des Satzes erhalten. Was die Bedeutung des Satzes, die ist natürlich nichts anderes als der Wahrheitswert. Was ändert sich aber? Es ändert sich der Gedanke. Also ich kann, wenn ich das bedeutungsgleiche Ausdruck ersetze, dann kann ich das sozusagen unbeschadet des Wahrheitswertes tun, aber natürlich der Gedanke ändert sich dadurch. Frege geht nun weiter und sagt, na gut, wenn dieses Prinzip allgemein gilt, dann müsste es doch eigentlich auch für Satzverbindungen gelten. Also für die Kombination von mehreren Sätzen miteinander. Dieses Substitutionsprinzip, und das kennen Sie auch aus der Logik, gilt nun ganz natürlich für sogenannte wahrheitsfunktionale Verknüpfungen. Weil die sind ja genauso aufgebaut, Sie kennen das alles P, wenn P, dann Q oder P und Q. Da geht es tatsächlich ja nur um den Wahrheitswert der Sätze. Also da gehe ich davon aus, ich kann ja sozusagen diese besonderen Schlussformen allein dadurch analysieren oder ich weiß genau, diese Formulierung P und Q, das kennen Sie, P, diesen Dach und dann Q, das ist genau dann und nur dann wahr, wenn sowohl P als auch Q beide wahr sind. Das heißt also in dem Fall, sagen wir, sind wahrheitsfunktionale Verknüpfungen, gilt auf jeden Fall das Substitutionsprinzip. Problem ist nur eben, und das sieht nun Frege, das ist dummerweise bei den Sprachen oder bei den ausführenden Sätzen der Alltagssprache nicht immer der Fall, sondern ganz im Gegenteil, da merken wir, dass wir eigentlich genau sozusagen mit diesen Wahrheitsfunktionen oft nicht sehr weit kommen. Und Frege sieht nun daraus den Schluss, also eben das Problem liegt darin, dass sagen wir, in den Alltagssprachen sehr oft in einem die Anzahl, die Gedanken nicht der Anzahl der einzelnen Sätze entspricht. Sehr oft habe ich einfach in einem bestimmten Satz oder einer bestimmten Satzverknüpfung in der Alltagssprache mehr Gedanken ausgedrückt, als ich Sätze habe. Das heißt, und das sozusagen ist dann die Konsequenz, die daraus gefolgt ist, zu sehen, dass eben die sprachlich-grammatische Struktur der gesprochenen Umgangssprache nicht immer der logischen Struktur entspricht. Und das ist natürlich etwas, was für meine Frege generell eher unangenehm ist und was sie dann versucht, dann eben einer näheren Analyse zu unterziehen. Und wann kommt das nun vor? Also wann passiert das, dass diese logische Struktur nicht mit der sprachlichen Struktur übereinstimmt? Das ist bei sogenannter ungerader, also indirekter Rede, würden wir sagen, der Fall, wenn wir zum Beispiel einen Satz haben, der Form Paul sagt, dass es regnet. Da kann ich jetzt natürlich nicht diesen Gedanken, dass es regnet, ersetzen, dass die Sonne scheint oder dass die Blumen blühen, ersetzen, obwohl, auch wenn ich davon ausgehe, dass sozusagen der Wahrheitswert immer der gleiche ist, also all diese Gedanken haben die gleiche Bedeutung, die sind alle wahr. Entscheidend ist aber natürlich für diesen Satz, dass Paul das gesagt hat. Und in dem Sinne ist es völlig uninteressant, ob es nun regnet oder nicht. Für die Wahrheit dieses Satzes ist es natürlich entscheidend, ob Paul das gesagt hat. Wenn ich jetzt sage, es regnet grüne Tomaten, dann ist nicht entscheiden, ob es grüne Tomaten sind oder nicht, dann können wir sagen, stimmt, der Herr Possel hat gesagt, es regnet grüne Tomaten. Dann ist sozusagen das Kriterium nur, ob ich es gesagt habe oder nicht und nicht sozusagen, ob es tatsächlich jetzt grüne Tomaten regnet. Das heißt also, in so einem Fall sagt Frege, sobald ein Nebensatz in seiner indirekt gebraucht wird, dann plötzlich ist nicht mehr seine Bedeutung im Sinne sozusagen, dann zählt nicht mehr die Bedeutung des Nebensatzes, sondern nur noch sein Sinn. Der zweite Fall ist der, eine andere Variante ist, es gibt mehr einfache Sätze oder mehr einfache Gedanken als Einzelsätze. Also ein ganz simpler Satz, wie der kleine Tom verlor leider den Wettbewerb, enthält einmal natürlich den Hauptgedanken, Tom hat den Wettbewerb verloren, enthält aber auch noch den Nebengedanken nach Frege, dass Tom verloren hat, weil er klein ist. Er enthält auch den Nebengedanken, es ist bedauerlich, dass Tom den Wettbewerb verloren hat. Also über eine ganze Reihe von kleinen Wörtern und Zusätzen sehen wir plötzlich, dass dieser einfache Satz, wo wir sagen würden, es ist ja eigentlich nur ein Satz, nach Frege, nach der Analyse eben von Frege 3 unterschiedliche Gedanken enthält. Oder eben auch so eine Verknüpfung der Form Tom und Mary heirateten und bekamen ein Kind. Da hat natürlich das Und nicht nur eine rein wahrheitsfunktionale, sagen ein Wahrheits erhaltende, also nicht nur das wahrheitsfunktionale Funktion, sondern eben auch eine temporale Funktion. Da ist natürlich auch mit ausgedrückt, dass sie zuerst heirateten und dann ein Kind bekamen. Der Logiker behandelt aber das Und natürlich immer nur so, als wäre es nicht temporal. Oder in einem Satz der Form, weil Eis spezifisch leichter ist als Wasser, schwimmt es auf Wasser, dann ist immer noch diese Prämisse mitgedacht, wenn etwas spezifisch leichter als Wasser ist, dann schwimmt es auf Wasser. Und erst sagen, mit dieser mitgedachten Prämisse sagen, wird überhaupt erst sagen, dieser ganze Sinn des Satzes, das heißt eben auch der Gedanke des Satzes für Frege selbst verständlich. Und damit ergeben sich letztendlich für Frege, und das ist dann eben auch das, sozusagen seine Leistung ausmacht, dass er eben einfach ein Verfahren entwickelt hat, um alltagssprachliche Strukturen zu analysieren und in dem Sinne eben auch dann zu dem beigetragen hat, was dann bei Carnap oder logische Analyse der Sprache genannt wird. Also er hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass eben unsere sprachlichen, grammatischen Strukturen den logischen in der Regel nicht entsprechen. Daraus ergeht eine ganz klare Forderung, wie er das nennt, eine Begriffsschrift, also in dem Sinne, da sollen natürlich immer die logischen Verhältnisse klar und deutlich ausgedrückt sein. Es soll natürlich keine Ausdrücke geben, die bedeutungslos sind. Und jeder Ausdruck muss genau eben einen Sinn und eine Bedeutung haben. Also Postulat der Eindeutigkeit. Und jeder Begriff soll natürlich scharf begrenzt sein. Aber, und das habe ich ganz am Anfang auch deutlich gemacht, Frege ist sich auch darüber im Klaren, dass diese Begriffsschrift nicht, also weder sollte noch kann sie die Alltagssprache ersetzen. Also in dem Sinne tatsächlich eben das Handgleichnis wieder, also diese Sprache, letztendlich diese besondere Sprache ist wie so eine künstliche Hand, ein Werkzeug zu einem bestimmten Zweck, die wir uns wie eine Art Prothese gewissermaßen künstlich schaffen, um damit eben auch bestimmte Aufgaben, das heißt eben zum Beispiel um die logischen Verhältnisse klarer darzustellen, um das auch sozusagen exaktere und genauere Art und Weise machen zu können. Okay, geht's dazu? Ah, sein. Okay, danke. Ist das? Ja, bitte.
Eine Frage noch bei der letzten Folie, das mit dem Ton.
Ja.
Wieso ist das ein Gedanke und, oder mehrere Gedanken und keine Färbung?
Also, natürlich komme ich da genau in diese Probleme. Also, solche Formulierungen gibt es in der Begriffsschrift überhaupt nicht. Und in der Logik hat damit enorme Probleme. Das ist der ganze Haken an der Logik. Die Logik hat ja schon mit einfachsten Sätzen größte Probleme und kann das genau eben nicht mehr analysieren. Also, natürlich ist, dann, es liegt auch Nebengedanken. Ne? Also, wir können auch, das ist, hat natürlich Elemente der Färbung. Also da gibt es ja linguistisch diese ganzen, man nennt das also sozusagen auch sogenannte Präsuppositionen. Also es gibt in jedem Satz machen wir ganz viele Voraussetzungen. Wenn ich sage, irgendwie Marie will nächsten Sommer die chinesische Schrift erlernen, dann setze ich damit voraus, dass die chinesische Schrift was ist, was ich erlernen kann, dass sich Marie darum bemüht, dass sie auch jemand ist, der das überhaupt kann, in einem gewissen Alter ist, dass sie bereits auch gewisse Fertigkeiten mitbringt. Ich setze voraus, dass Marie jemand ist, der existiert. Also ich habe natürlich in jedem Satz immer schon schleppe ich sozusagen eine ganze Menge an Voraussetzungen mit. Und hier natürlich auch, Tom hat verloren, weil er klein ist. Das ist etwas natürlich.
Das kann ich auch als Färbung bezeichnen, weil es einfach begleitet. Also es begleitet einfach der Gedanke, begleitet den Satz. Oder ich weiß nicht, wo da genau die Grenze ist zwischen Werbung und Gedanke.
Ne, der Punkt ist genau der, dass es keine klare Grenze gibt. Also das ist ganz entscheidend, gerade bei dieser Unterscheidung, also bei diesen sogenannten Voraussetzungen. Das ist so eine Voraussetzung, ist genau der Streit darüber, immer sehr oft sind die sprachlich gebunden. Also liegt es in der Struktur der Sprache schon selbst? Oder ist es was Pragmatisches? Ne? Ist es etwas, was überhaupt durch den Sprachgebrauch entsteht? Oder ist es was Psychologisches? Und genau diese Grenze ist immer klar. Also das ist ganz entscheidend.
Ja. Ab wann ist etwas Bedeutung oder hat es Bedeutung, um zum Beispiel von vorher zurückzukommen, ob diese hat jetzt keine, weil es
eine fiktive
Gestalt ist. Aristoteles oder Kepler hat eine, weil wir halt sagen, den gab es. Wo fängt es da an?
Na, das ist natürlich genauso fließend. Wir könnten ja auch sagen, ist natürlich auch für uns natürlich jetzt, also wenn wir reden über Odysseus und Aristoteles, natürlich dieser Odysseus durchaus, also das ist das, was dann Frege Sinn nennt, aber natürlich referieren wir auf diese Person natürlich, als ob sie existieren würde. Also,
aber da heißt es ja, das wäre bedeutungslos.
Ja, aber das ist dann nur bedeutungslos, weil nach Frege Bedeutung der Gegenstand selbst ist, für den sozusagen das Zeichen steht. Also da hat er ja diesen ganz rigiden, referenziellen Bedeutungsbegriff. Während wir ja vor Bedeutung, wir würden ja überall dort, wo Frege, das ist wichtig, überall dort, wo Frege Bedeutung sagt, sagen wir heute Referent. Und überall dort, wo Frege Sinn sagt, sagen wir heute Bedeutung. Das ist die Schwierigkeit, ja?
Das heißt, Frege hat das Wort Bankdorf so lange keine Bedeutung.
Nochmal laut.
Das Wort Bankdorf hat so lange keine Bedeutung, bis ich eine bestimmte Person damit meine. Das Wort Bankräuber allgemein schon eine Bedeutung.
Es hat einen Sinn, das ist der, der eine Bank beraubt.
Ja, aber es hat noch keine Bedeutung.
Bedeutung wäre erst der konkrete. Dieser Bankräuber hätte erst eine Bedeutung. Genau, ja. Richtig. Also wir erfassen den Sinn von Bankräuber, der eine Bank beraubt, aber erst dieser Bankräuber hätte eine Bedeutung. Ja. Aber ich kann ja meinen Hund Odysseus nennen. Ich nenne meinen Hund Odysseus. Na klar, dann kann ich aber ein Verfahren angeben, gewissermaßen eine Kennzeichen. Ne? Also der Hund, den ich irgendwie letzte Woche auf den Namen Odysseus getauft habe, das ist Odysseus. Ne? Mein Hund ist Odysseus. Also dann habe ich eine Kennzeichen angegeben und die Kennzeichen, der Sinn hilft mir gewissermaßen zur Bedeutung vorzustoßen. Ne? Also wenn Sie fragen mich, wer ist denn Odysseus? Sie reden immer von Odysseus mit Matthias. Wer ist denn das eigentlich? Ist das die Sagen? Da sage ich, nee, ist mein Hund, der ist gerade krank. Also dann gebe ich Ihnen gewissermaßen den Sinn an, was ist Odysseus, und mit dem Sinn haben Sie gewissermaßen immer eine Möglichkeit, die Bedeutung dann zu bestimmen. Das heißt den Gegenstand. Das ist mein Hund, ich sage, das ist mein Hund, der heißt halt so. Ja? Genau, das sollte natürlich, das ist in den Alltagssprachen immer so, aber sollte in der Begriffsschrift ausgeschlossen sein. Ja? Ja, also Kunst, alles, was in die Dichtung gehört, ist alles das, was viel mit Färbung, mit Vorstellungen zu tun hat. Aber Dichtung ist natürlich sinnvoll, das sind alles sinnvolle Sätze, aber sie sind bedeutungslos, insofern sie eben nicht sozusagen auf einen Gegenstand referieren und nicht empirisch in irgendeiner Form sondern verifizierbar und nachvollziehbar sind. Also alle Aussagen der Literatur und der Dichtung sind sinnvoll, aber nach Frege bedeutungslos.
Mal kurz ein Sorgen. Ja, guten Tag meinerseits. Ich habe jetzt die reizvolle Aufgabe, in 10 Minuten Ihnen den Traktatus von Wittgenstein
vorzulesen. Nein,
ich
will.
Ich werde ein bisschen improvisieren, die Folien sind länger. Ich fange mal langsam an, ich springe mal ein bisschen weiter. Zur Biografie, Sie merken schon, die Folien sind ein bisschen brüchig bei mir. Es fehlt das Bild. Also derer bringt immer ein Bild. Ludwig Wittgenstein ist eigentlich einer der feschesten Philosophen. Ich werde das nachholen. Eigentlich würde er sich mit Jacques Derrida und Ferdinand Ebner um das Titelbild von einem Philosophenkalender streiten. Also so unter George Clooney der Philosophie. Das nächste Mal, wie gesagt. Kurz zur Biografie, weil man hier einiges ablesen kann. 1889 geboren, und zwar war Späuschen von einer reichen industriellen Familie. Das ist deswegen nicht uninteressant, weil Wittgenstein sein ganzes Vermögen gespendet hat an Künstler wie Rilke und Drakel, Kokoschka etc., also sich davon irgendwie dann freigemacht hat. Zum sagen wir beruflichen Werdegang Wittgenstein, das ist ganz interessant, hat technische Studien belegt in Berlin und in Manchester, auch mit großem Erfolg, also einige Sachen von ihm sind patentiert worden, ist dann später durch diese technischen Studien zur Mathematik gekommen, zur reinen Mathematik und zur Philosophie der Mathematik, und hat dabei Frege und vor allem Russell aufgesucht, hat also mit Russell persönlichen Kontakt hergestellt und auch mit Moore, also mit dem Mastermind der damaligen angelsächsischen Philosophie, und ist relativ schnell involviert gewesen mit diesen hochdiffizilen mathematischen Problemen, die immer mehr Richtung Philosophie gegangen sind, und hat sich dadurch sukzessive mit der Philosophie auseinandergesetzt. 1914 spendet er sein ganzes Vermögen, leicht lebensmüde könnte man sagen, meldet er sich 1914 schon gleich als Kriegsfreiwilliger für den Ersten Weltkrieg. Also wenn Frege im späten Alter kauzig geworden ist, war das Wittgenstein von Anfang an. Also der war da ein bisschen eigenartig, schreibt dann im Krieg, also das muss man sich auch vorstellen, also der war in irgendwelchen Schützengraben und in den Dolomiten etc. schreibt der seinen Traktatus. Also komplett absurde Situation mit irgendwelchen Geheimschriften auch noch, also da könnte ich relativ viel erzählen. Das ist irgendwie eine hochdiffizile Sache. Auf jeden Fall war dieser Traktatus 1918 fertig, ist unter der Hand schon herumkursiert als ein neues Meisterwerk der Philosophiegeschichte. Das hat dann länger gebraucht, bis es rausgekommen ist. Zum einen, weil er gefunden hat, dass Russell ihn überhaupt nicht versteht und ein Vorwort hat dieser Herr Professor aus Cambridge verfasst, und der hat sich dermaßen missverstanden gefühlt, dass er gesagt hat, nein, also ein bisschen langsam, das können wir erst publizieren, wenn der Russell seinen Text raustut, ansonsten wird das total falsch rezipiert. Und es gab noch eine Reihe von finanziellen, monetären Schwierigkeiten unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, sodass das nicht einfach war, das Ganze rauszukriegen. 1921 wird dieser Traktatus publiziert. Wittgenstein ist sofort einer der Superstars in der Philosophie-Szene. Also wirklich, das muss man sich vorstellen, ich weiß nicht, so mit Michael Jackson der 80er Jahre. Also jeder Mann und jede Frau in der Philosophie hat im Grunde von Wittgenstein gesprochen. Selbst Heidegger im Schwarzwald hat das mitgekriegt. Also nicht nur in Wien und in England ist darüber gesprochen worden, sondern weltweit. Was macht dieser Superstar? Er wird zuerst mal Gärtner in Obersankt Veit, da in der Nähe von Wien, und zieht dann in die niederösterreichische Pampa, nämlich in die bucklige Welt, und wird dort Volksschullehrer. Also das ist ungefähr der Werdegang von Wittgenstein. Dort war er mit mäßigem Erfolg tätig, kann man sagen. Also er hat zwar ein Wörterbuch geschrieben, hat aber dann irgendwie seine Genialität zu sehr mit denen der Schüler verglichen. Und offensichtlich ist ihm ein paar Mal die Hand ausgekommen. Auf jeden Fall, nachdem ein Schüler irgendwie bewusstlos K.O. gegangen ist, hat er seinen Schuldienst quittieren müssen. Das hat seinen Schaffensdrang aber nicht so großen Abbruch getan, weil er hat hier in Wien das Wittgensteinhaus errichtet, im dritten Bezirk, wenn Sie das nicht kennen, unbedingt anschauen, hat dann Kontakt mit dem sogenannten Wiener Kreis aufgenommen, also sind die Leute im Schlick, Karner, Weismann etc. Und ist nach einem Vortrag von einem Mathematiker, nämlich Breuer, wieder angehalten worden, Philosophie zu betreiben und ist 1929 zurück nach Cambridge und hat dort die letzten zwei Jahrzehnte seines Lebens verbracht und intensiv sich der Philosophie gewidmet. Also er ist dort dann sofort Professor geworden. Das wäre heute auch nicht möglich, weil es retrospektiv quasi der Traktat und als Dissertation angenommen worden ist und hat dort von 1929 bis im Grunde 1951 in seinem zweiten Hauptwerk geschrieben, in philosophischen Untersuchungen, zwischendurch nichts mehr publiziert, außer ein paar kleine Texte. Und 1953, also posthum, sind erste philosophischen Untersuchungen herausgekommen. Was macht diesen Wittgenstein bis, also neben dieser sehr aufregenden Vita noch so interessant? Wittgenstein, wenn man sich diese beiden Hauptwerke ansieht, den Tractatus Logico Philosophicus und die philosophischen Untersuchungen, begründet gleichsam zwei philosophische Hauptströmungen, die die Philosophie im 20. Jahrhundert mehr oder weniger in Atem halten werden. Nämlich auf der einen Seite die Philosophie der idealen Sprache, also vor allem der Wiener Kreis und weite Teile der analytischen Philosophie gehen darauf zurück, die sich vornehmlich auf den Tractatus beziehen, und eine Philosophie der normalen Sprache, also der ordinary language. Wir werden im Laufe der Vorlesung auch darauf noch zu sprechen kommen, zum Beispiel Austin und Searle werden da ganz stark einhaken. Das heißt, wir haben es hier mit einer schizophrenen Gestalt mehr oder weniger zu tun, wenn man sich die erste Rezeption anschaut, nämlich den Wittgenstein 1 des Tractatus, der analytische Philosophie der idealen Sprache weiterträgt, und den Wittgenstein 2, der vor allem diese Ordinary Language versucht voranzutreiben. Trotz, sagen wir, dieser Uneinheitlichkeit im Denkweg geht die neuere Rezeption vor allem im deutschsprachigen Bereich davon aus, dass es einen Denkweg Wittgensteins gibt, vornehmlich, dass sich Wittgenstein an derselben Fragestellung oder an denselben Fragestellungen versucht hat abzuarbeiten. Das ist neben Ästhetik und Ethik, worauf wir heute ganz kurz zu sprechen kommen, vor allem die Sprache. Und hier als Sprachphilosoph hat Wittgenstein wirklich also große Innovationsschübe innerhalb der Philosophie zu Wege gebracht. Also das nur einmal vorausgeschickt, und ich möchte heute eben ganz kurz noch den Tractatus anreißen. Ich werde ihn das nächste Mal irgendwie versuchen, kurz abzurunden und dann auf dieses Spätwerk einzugehen. Ich selber, das werden Sie auch merken, interessiere mich viel mehr für das Spätwerk. Ich finde das hoch interessant und brisant, was da Wittgenstein macht. Nur ganz kurz, Wittgenstein schließt an Frege und Russell an. Die beiden haben wenig Freude damit gehabt, oder zumindest Wittgenstein hat wenig Freude mit ihnen gehabt. Dass Russell ihn offensichtlich nicht verstanden hat, habe ich Ihnen schon erzählt. Auch über Frege war er mehr oder weniger enttäuscht. Wenn Sie sich das Zitat dann daheim in Ruhe durchlesen, da steht so viel drinnen, dass Frege ihm einfach schreibt, dass er sich zwar für das Manuskript bedankt, aber nichts versteht. Also, wenn Sie irgendwie dieses kleine Büchlein öfters in die Ecke pfeffern, wie ich das schon gemacht habe, dann liegt das nicht immer an Ihnen. Selbst ein Frege hat da durchaus Schwierigkeiten gehabt, das ganze Zeug zu rezipieren. Schon beim ersten Blick auf den Tractatus fällt Folgendes auf. Die ganze Schrift ist sehr, sehr einheitlich durchstrukturiert, und zwar mittels eines Nummerierungssystems. Es gibt 7 Hauptsätze und mehrere Untersätze, wobei untersetze.
Ja, Sie wissen, was ich meine, also ist jetzt nicht schönes Deutsch.
Auf jeden Fall, diese sieben Hauptsätze verhalten sich aber nicht immer wie Prämisse und Conclusio zueinander, sondern Wittgenstein hält dieses Strukturierungssystem nicht immer permanent durch. Und das macht die Lektüre recht schwierig. Im Groben und Ganzen kann man sagen, dass die zentralen Themengebiete der Philosophie versucht werden, in diesem Traktatus abzuhandeln, nämlich die der Ontologie, das wären vor allem die Bereiche 1 und 2, also Satz 1 und Satz 2, wenn Sie das schematisch anschauen, dann die Punkte der Erkenntnistheorie und Satz 3, der Sprache und deren inneren Struktur zwischen Punkt 4 und 6 und dann noch einen sehr komplexen und merkwürdigen transzendentalphilosophischen Ausblick, mit dem endet das Ganze. Im Grunde versucht Wittgenstein, eine neue Aufgabe der Philosophie zu erörtern und er versucht klarzumachen, dass die Philosophie mittels einer logischen Analyse so etwas wie Sprach- und Metaphysikkritik betreiben muss. Seiner Auffassung nach, und daran wird sich auch der Wiener Kreis anschließen, beruhen alle philosophischen Missverständnisse darin, dass die Sprache nicht adäquat verwendet worden ist. Also, wenn Sie sich das Zitat im Vorwort anschauen, was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen, und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Also hier geht es um eine Grenzziehung zwischen dem, was sinnvoll ist, und dem, was aus diesem sinnvollen Bereich ausgeschlossen werden muss, weil es eben nicht diesen Prämissen der Sprachlogik entspricht. Das, was hier ausgeschlossen wird, also das darüber des Schweigens, und damit möchte ich jetzt mal abbrechen und den Rest sonst weiterführen, weil heute ist ja wunderschönes Wetter und ich glaube, das soll man genießen. Dieses Schweigen ist nicht, dass er diese Bereiche für null und nichtig erklärt, sondern das sind Bereiche, die Wittgenstein ganz stark interessieren. Also dieses Schweigen wäre stärker als ein Erschweigen zu verstehen. Etwas, wo thematisch die Ethik ins Spiel kommt, aber auch die Ästhetik. Etwas, was für Wittgenstein den eigentlichen Gehalt des Philosophierens mitbestimmt. Also hier geht es ganz stark um eine indirekte Weise des Sprechens, dass zwar auf der einen Seite dieser stark logische Aufbau im Vordergrund steht, die Sprachanalyse, aber gleichzeitig ist das, was ausgeschlossen wird, nicht null und nichtig, sondern wird eben in einer anderen Weise indirekt thematisiert. Wie das genauer ausschaut, schauen wir uns das nächste Mal an. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und schönen Abend.